Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, auch wenn wir nicht immer gern drüber sprechen, unseren Darm. Der Bauch ist viel mehr als nur ein Verdauungsorgan. Er beeinflusst unser Immunsystem, unser Energielevel und sogar unsere Stimmung. Aber was bedeutet eigentlich Darmgesundheit? Und was können wir tun, um unseren Darm fit zu halten? Im Alltag, beim Essen, unter Stress? Mein Darm und ich sind manchmal schon ziemlich auf Kriegsfuß, muss ich sagen. Wie sieht das denn bei dir aus, Anja?
Also ich kann da jetzt in diesem Fall nicht so viel beitragen, außer dass ich auf Anregung unseres heutigen Gastes demnächst mal Nahrungsmittelunverträglichkeiten testen lasse. Aber ansonsten muss ich sagen, man fragt sich ja immer, was ist eigentlich noch normal? Und genau ist das das Problem. Man weiß ja nicht, was normal ist, weil es redet keiner drüber.
Schauen wir also mal, ob wir nach der heutigen Folge unseren Darm etwas besser verstehen können. Über all das sprechen wir nämlich heute mit unserem Gast Dr. Tina Schomacher. Sie ist Oberärztin in der medizinischen Klinik B am UKM und kennt sich aus, wenn es im Bauch zwickt oder wenn dort einfach alles rundlaufen soll. Hallo Frau Schomacher, schön, dass Sie da sind.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Der Gast.
Ich heiße Tina Schomacher, ich bin hier Oberärztin in der medizinischen Klinik B und bin schon mit Unterbrechungen durch die Elternzeiten einiger Kinder, die noch dazwischen kamen, seit 15 Jahren hier am Universitätsklinikum und habe zwei Schwerpunkte, mit denen ich mich beschäftige. Zum einen ist das die Transplantationsmedizin und zum anderen aber auch tatsächlich alles, was so in unserem Magen-Darm-Trakt los ist, also Nahrungsmittelunverträglichkeiten etc. Und aufgrund dessen hat sich ein weiterer Schwerpunkt bei mir entwickelt im Laufe der Zeit, sodass ich jetzt eine von drei Ärzten bin, die die medizinische Beratung in der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft machen. Und das ist auch so eins meiner Herzenangelegenheiten.
Genau, für alle die, die es nicht wissen, das schieben wir mal schnell hinterher. Zöliakie, was ist das?
Zöliakie ist eine autoimmunbedingte, lebenslang bestehende Enteropathie, also Darmerkrankung, die durch Gluten ausgelöst wird und tatsächlich mit vielen schwerwiegenden Folgen einhergeht und leider oft unerkannt bleibt.
Kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu. Wichtiges Thema, die Intoleranzen. Jetzt aber mal allgemein. Unser Darm ist ja ein ziemlich großes Organ. Mhm. Warum ist der denn so wichtig für unsere Gesundheit?
Weil der ziemlich viele Dinge beeinflussen kann. Also natürlich solche harmlosen Dinge, in Anführungszeichen, wie unsere Verdauung und die Nahrungsmittelspaltung, Nahrungsaufnahme, aber auch unser Immunsystem ist extrem wichtig und benötigt einen gesunden und kompetenten Darm. Es werden auch Botenstoffe produziert in unserem Darm, also Neurotransmitter, die zum Beispiel auch unsere Stimmung beeinflussen können. Und auch unsere Psyche, und das ist oft immer, was man so unterschätzt und was man vielleicht auch nicht immer so präsent hat. Und von daher hat der Darm so viele Bestandteile außerhalb der Aufnahme von Nahrung und Spaltung, die für uns existenziell wichtig sind, also für unser Immunsystem, unser Leben etc.
Es gibt Leute, die sagen, der Darm ist sozusagen das zweite Gehirn des Menschen. Würden Sie so weit gehen?
Ja, ich meine, das ist schon irgendwie eine Metapher, aber ich verstehe schon den Ansatz diesbezüglich, weil man weiß, dass es Verknüpfungen gibt. Also zum Beispiel ist es ja so, dass die Nerven miteinander verschaltet sind, die Produktion von Neurotransmittern, also von Botenstoffen, sind dafür da, dass unsere Nerven verstehen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Und wenn das gestört ist, funktioniert es nicht. Und somit hängt es natürlich auch zusammen. Also Darm-Hirn-Achse ist so ein Begriff, der immer wieder rumschwirrt. Den hat man oft auch schon mal gehört. Und das ist so der Grund. Also es gibt wirklich einen Zusammenhang. Und man kann das ja auch schon ganz gut verstehen, wenn man weiß, dass manche Nerven, vor allem den Nervus vagus, das ist so ein großer Nerv, den man gar nicht so bewusst steuern kann, mit dem Darm und dem Gehirn zusammenhängt. Und wenn man sich vorstellt zum Beispiel, als wir früher noch, also vielleicht nicht wir, sondern unsere Vorfahren auf der Flucht vor dem Tiger gewesen sind, mussten wir nicht zur Toilette, weil der Körper hatte Stress und dachte, okay, ich muss jetzt vor dem Tiger flüchten, da muss man jetzt nicht.
Das funktioniert immer noch, also
nein,
vom Tiger renne ich jetzt nicht, aber.
Ja, tatsächlich, man würde ja denken, okay, wenn ich Stress habe, dann muss ich nicht zur Toilette. Ja. Man weiß aber, dass es leider Gottes ganz viele gibt, die denken, oh, ich habe jetzt Stress, ich habe eine wichtige Prüfung, ich habe einen Termin, der mir sehr am Herzen liegt und dann merkt man tatsächlich, dass die Sache mit dem Tiger irgendwie in Vergessenheit geraten ist und man eher dann leider Gottes auch zu Durchfällen oder Krämpfen
neigt. Also Evolution hat da eigentlich eher in die andere Richtung gearbeitet.
Ja, nicht nur die Evolution, ich glaube, das ist eine Summation von vielen Dingen, also unsere Lebensweise, unsere Ernährung etc. Man weiß zum Beispiel, dass es manche Bakterien gibt, die man bei Stämmen, früher indigenen Stämmen etc. hat nachweisen können und die bei uns nicht mehr so in Vielzahl da sind. Man hat beim Ötzi auch Darmbakterien versucht, also zu gucken, welche Bakterien hatte der und man kann da Unterschiede erkennen. Also ich glaube, es ist klar die Evolution, aber auch unser Lebensstil damit beeinflusst.
Jetzt mal blöd gefragt, die Darmbakterien sind ja bei den Menschen total unterschiedlich. Mhm. Das ist so das Darmmikrobiom, auch das werden wir heute natürlich noch behandeln. Aber wie kommen die denn jetzt bitte individuell in meinen Darm? Also warum ist das anders bei anderen?
Es gibt viele Sachen. Wir wissen zum Beispiel, dass unsere Geburt nicht ganz irrelevant ist. Also von Geburt an bekommen wir so einen persönlichen Stempel. Dann weiß man, dass auch das Gestilltwerden einen Einfluss darauf hat. Das heißt nicht, dass wenn man nicht gestillt worden ist, da gibt es ja verschiedene Gründe, warum das nicht der Fall ist, dass man nicht darmgesund sein kann, aber man weiß, es hat einen Einfluss darauf. Und man geht auch davon aus, dass der Kontakt zu Bakterien, die man im Laufe seines Lebens hatte, entscheidend ist. Also zum Beispiel, wenn man immer sagt, okay, isst nicht den Sand oder irgendwas, hab keinen Dreck, dass es eigentlich schlecht ist. Natürlich soll jetzt keiner Sand essen, der total verschmutzt ist. Aber es ist gar nicht schlimm, wenn ein Kind sich den Sand in den Mund steckt oder wenn der Hund die Hand ableckt und aus Versehen, bevor das Bonbon in den Mund kam, die Hand halt dreckig war. Weil unser Körper dann auch lernt, sich mit Bakterien auseinanderzusetzen und der übt. Also das Immunsystem, das muss üben, das muss sich mit Dingen auseinandersetzen, um auch unsere Vielfalt der Bakterien im Darm aufrechtzuerhalten. Das ist ein Bestandteil natürlich. Mhm. Hinzu kommt auch noch, dass unsere Ernährung das mit beeinflussen kann. Und das ist halt ein Riesenthema, den man, wenn ich ehrlich bin, wirklich oft unterschätzt. Also die Ernährung ist deswegen so wichtig, weil es entscheidend ist, zum Beispiel esse ich viele verarbeitete Lebensmittel. Und da muss man auch sagen, das passiert ja ganz oft, ohne dass man jetzt denkt, man ernährt sich schlecht, aber man ist vielleicht beruflich involviert, kann zu Hause gar nicht unbedingt Nahrung zu, ne? Also man ist dann in der Kantine, in der Mensa, das kennen wir ja alle. Das ist ja einfach oft auch nicht anders zu realisieren. Das ist schon wichtig. Oder esse ich viel Gemüse, esse ich viel Obst? Und das heißt gar nicht, dass man nie zu Fastfood greifen darf. Das ist Quatsch. Aber es geht darum, wie viel unverarbeitete Lebensmittel esse ich, habe ich eine gute Vielfalt an Obst und Gemüse, was ich esse. Also es ist schön, wenn man Äpfel isst. Und wenn man nur Äpfel isst, würde man sich wünschen, dass man ein bisschen dieses auch variiert.
Ja.
Also das sind die Dinge, die schon entscheidend sind. Also wie viel Kontakt habe ich gehabt in meinem Leben zu Bakterien? Was hat mein Immunsystem gelernt? Aber auch, was mache ich aktiv?
Ja, das heißt, ich kann das aber noch aktiv auch beeinflussen. Kann man das theoretisch auch einfach resetten?
Mhm. Also man weiß zum Beispiel, dass man schon, wenn man seine Ernährung umstellt oder wenn man versucht, abwechslungsreicher Gemüse etc. und so weiter in seiner Ernährung aufzunehmen, Obstsorten, dass man das schon verbessern kann. Man sagt schon, dass es wie so ein Fingerabdruck ist, manche Bestandteile bleiben. Also sie werden nicht alles komplett loswerden können, aber sie können es schon optimieren und verbessern. Mhm. Und das, finde ich, sollte man auch immer wieder versuchen zu sagen, okay, ich weiß, mir geht's nicht so gut und ich versuche jetzt mal da das zu optimieren.
Wie kann man denn das Mikrobiom bestimmen? Also wie findet man überhaupt raus, wie meins ist und ob das gut ist oder ob das schlecht ist?
Das ist natürlich so ein bisschen individuell. Wenn man zum Beispiel keine Probleme hat und sagt, ich habe keine Probleme beim Darm, mir geht es gut, da muss man jetzt mal fairerweise sagen, aus welchem Grund sollte man sein Mikrobiom bestimmen. Dann wiederum gibt es aber die Möglichkeit, schon im Stuhl Bakterien zu bestimmen. Und ich würde tatsächlich auch empfehlen, nach bestimmten Bakterien explizit zu suchen, wenn ich Probleme habe. Zum Beispiel, wenn ich Durchfälle habe, die ich mir nicht erklären kann, oder Bauchschmerzen, lange Zeit Antibiotikatherapie benötigt habe oder Operationen hinter mir gehabt habe. Es gibt einige Situationen, in denen wir auch zum Beispiel gucken, gibt es krankhafte Keime, die vielleicht jetzt diesen Zustand erklären könnten. Das würde ich auch immer wieder empfehlen. Also man muss sich vor Augen führen, und das unterschätzt man manchmal, es gibt manche Bakterien, die für Menschen lebensgefährlich sein können im gewissen Alter, also zum Beispiel Clostridien. Die sehen wir manchmal nach einer Antibiotikatherapie, und die können für ältere Menschen auch lebensgefährlich sein, wenn so eine Infektion da ist. Das passiert erfreulicherweise, wissen wir das, wir Ärzte sind darauf sensibilisiert, aber das muss man schon wissen. Also man kann in Stuhlproben eine Menge feststellen, nicht jeder muss sein Mikrobiom, ich kenne mein Mikrobiom auch nicht. Und ich habe jetzt auch keine Intention, also es gibt für mich auch gerade keinen Grund, dies zu tun. Mhm. Aber es gibt manchmal die Notwendigkeit, wo ich jemandem empfehlen würde, einmal nachzuschauen, also die Stuhlproben zu machen. Man muss dann immer wieder gucken, gibt es gerade eine Situation, wo man das gut nachschauen kann. Also wenn ich gerade eine komplette Darmsanierung hinter mir habe, ist die Frage, wie viel ist dann noch da von meinem ursprünglichen.
Das sollte schon in einem normalen Alltagszustand.
Naja, es macht zumindest Sinn, einmal nachzugucken. Also zum Beispiel viele Testungen, die man macht, wenn man gerade eine Darmspiegelung hinter sich hatte, weiß man ja, dass der Darm komplett gereinigt ist. Und dann ist es manchmal so, dass zum Beispiel Testungen, da kommen wir noch später drauf, für manche Intoleranzen nicht zielführend sind, weil unsere Bakterienflora sich auch in der Anzahl kurzfristig verändern wird.
Ich habe meins tatsächlich mal bestimmen lassen, zufällig, weil ich in der Studie war. Ich habe nichts verstanden daraus. Also leider, weil es innerhalb einer Studie war, hat mir auch keiner was dazu gesagt am Ende, weil es eben nur für die Studie genutzt wurde. Man hat es zugeschickt bekommen, aber ich fand das sehr verwirrend, weil da tauchen dann eben ganz viele Bakterien auf und es ist ein schönes Diagramm. Und am Ende wird einem nur gesagt, wenn es so aussieht, ist es wahrscheinlich normal. Also das gehört man zur Allgemeinheit oder gehört zu der Normalbevölkerung so ein bisschen. Aber ich fand das sehr verwirrend, da so irgendwie durchzublicken und wusste auch gar nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Ist wahrscheinlich typisch.
Ja, es ist tatsächlich so. Wir haben oft Patienten, die wir hier begleiten, und das kann ich verstehen, lange Leidenswege hinter sich haben und dann auch zu jedem Strohhalm greifen. Das würde ich auch tun. Und dann nimmt man auch gerne wirklich hohe Kosten oft in Kauf und macht diverse Analysen, weil man denkt, man ist jetzt hilflos. Leider Gottes ist es aber oft so, dass es auch an der Auswertbarkeit scheitert. Also muss auch jemanden finden, der diese Analyse auch auswerten kann, so effizient. Sonst nimmt man wirklich mehrere hundert Euro in die Hand für Analysen. Jetzt bei Ihnen in der Studie ist das ja super.
Ja, da musst du auch nichts bezahlen.
Genau.
Aber wenn Geld für bekommen.
Genau, aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich das schon klar machen, ja, dass man viel Geld in die Hand nimmt. Und das ist ja für viele Menschen noch gar nicht so einfach. Und dann hat man dann eine Analyse, das ist wunderbar. Aber wenn man keinen hat, der die auswerten kann, dann
kann man sich die an die Wand hängen eigentlich, oder?
Ja, und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil man oft dann so verzweifelt ist als Patient, dass man sich denkt, okay, ich mache jetzt alles. Und dann gibt es natürlich, wenn man das Internet durchforstet, findet man diverse Möglichkeiten. Man findet so viele Offerten. Bestimmen Sie das, schicken Sie uns ein Röhrchen, wir schicken das zu, wir gucken nach Wurm, wir gucken nach Parasiten, schnubidubidu. Und im Endeffekt sind das wahnsinnige Kosten. Und vielleicht muss man aber auch jemanden haben, der es dann auswerten kann. Und das ist nicht immer der Fall.
Und es sind Momentaufnahmen wahrscheinlich auch. Ne? Also es ist ja immer nur, ich habe einmal so wie auch ein Blutbild, aber auch eine Stuhlprobe ist ja nur eine Momentaufnahme manchmal.
Ja, also es gibt schon, wie gesagt, es gibt schon sowas Individuelles. Also es gibt dann auch Studien, wo man sagt, es gibt so, das klingt ein bisschen absurd, aber tatsächlich so Superstuhl mit super Bakterien etc., wo man weiß, der hat ganz toll.
Eigentlich ein toller Folgentitel, finde ich, Superstuhl.
Ja, der halt tolle Bakterien hat etc. Aber das ist natürlich, wie gesagt, sehr, sehr individuell.
Ja, der Darm ist also ja sehr wichtig, aber trotzdem kann man ja auch theoretisch ohne gewisse Teile vom Darm, ne? Also Sie haben ja auch gesagt, Transplantation ist auch ein Teil Ihrer Arbeit. Wie kann das denn sein, dass wir auch ohne Teile von unserem Darm, beziehungsweise auch Dickdarm kann ja entfernt werden, leben können, dann, obwohl es so wichtig ist?
Also das geht erfreulicherweise, weil der Dickdarm eigentlich dafür da ist, den Stuhl anzudicken und auch noch für den Salzhaushalt entscheidend ist. Natürlich auch für andere Dinge, aber deswegen kann man tatsächlich den Dickdarm entfernen operativ. Da gibt es manche chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder Tumorerkrankungen, die manchmal dazu führen, dass man keine andere Wahl hat. Ohne Dünndarm ist es dann tatsächlich schwieriger. Der Dünndarm ist natürlich dafür da, die Nahrung aufzuspalten und auch die Nahrung dann teilweise wirklich aufzunehmen, Fettsäuren zu bilden etc. Es ist wirklich, wirklich schwierig, ohne Dünndarm zu leben. Es gibt viele Menschen, die mit einem sehr kurzen Stück des Dünndarmes leben können. Aber oft ist es so, dass die Ernährung, die sie aufnehmen und die dann aufgespalten werden kann, nicht ausreichend ist, um den Bedarf zu decken. Und dann müssen diese Menschen zum Beispiel künstlich ernährt werden, das heißt dann parenteral. Mhm. Da braucht man dann einen Zugang, kennt man von der Chemotherapie zum Beispiel ähnlich, und bekommt dann die ganze Zeit künstliche Ernährung. Und da muss man sagen, das bleibt oft nicht ohne Folgeerscheinung, weil das zum Beispiel dazu führen kann, dass vielleicht durch die veränderten Flüssigkeitsverhältnisse, man kann sich vorstellen, man muss halt immer wieder nicht nur die Nahrung geben künstlich, sondern auch Flüssigkeit, weil natürlich dieses Rückaufnehmen von Flüssigkeit im Dickdarm wegfällt. Und dann kann es dazu sein, dass die Nierenwerte ansteigen oder die Leberwerte. Die Leber findet das auch nicht immer so gut, wenn man künstliche Ernährung bekommt. Das ist nicht bei jedem Menschen ein Problem, aber kann ein Problem werden. Und deswegen ist diese Dünndarmtransplantation tatsächlich eine sehr gute Option.
Ich würde gerne wissen, was ist eigentlich normal in der Darmgesundheit? Ich glaube, das können wir hier stundenlang debattieren. Am Ende haben wir vielleicht kein Ergebnis, das weiß ich nicht. Da haben Sie einen besseren Erfahrungswert. Aber es gibt ja Menschen, die haben auch so, ohne chronisch krank zu sein, möglicherweise einen Reizdarm, irgendwelche anderen Darmprobleme, die aber vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie das haben und sich ständig fragen, ist das, was bei mir so morgens in der Toilette landet, um es offen zu sagen, ist das normal oder nicht? Wie klären Sie das?
Also ich frage zum Beispiel immer meine Patienten, die zu uns kommen, wie oft sie Verdauung haben. Also die Frequenz ist entscheidend. Man sagt, alle 3 Tage ist normal, bis zu 3-mal am Tag. Wenn jemand sagt, Frau Schumacher, das ist bei mir 10 bis 20 Mal, dann kann ich schon mal einen Haken hintersetzen, das ist nicht normal. Dann ist die Konsistenz auch entscheidend. Es gibt tatsächlich so Karten, die wir den Patienten zeigen können. Also ist es eher sehr hart, fest, kleine Kügelchen. Und da vergleicht man das tatsächlich mit den Ausscheidungen, die Ziege hat. Das kann man immer, das hat man immer sehr bildlich vor Augen. Oder ist es geformt? Also sind das normale, ich sag mal einfach diese Worte, damit man sich das vorstellen kann. Sind das normale Stuhlformen, lang, fest, aber nicht zu hart? Ja. Oder ist es breich? Das ist nicht zwangsläufig immer pathologisch. Oder ist es aber oder hat man Durchfall, also wie Wasser? Mhm. Und das ist dann entscheidend, wenn man einmal jetzt Durchfall hat in mehreren Wochen, dann kann das so viele Ursachen haben, das ist nicht besorgniserregend. Aber regelmäßig wässriger Stuhlgang, also mehrmals am Tag, über einen längeren Zeitraum, ist nicht normal. Und was ich wichtig finde, was man auch sagen muss, auch Blutbeimengungen sind nicht normal. Und es ist total wichtig, wenn man dann immer wieder sagt, das ist ein Reizdarm oder irgendwas, wenn solche Dinge wie Durchfall und so weiter auch nachts auftreten, man wird daraus vielleicht aus dem Schlaf heraus wach, weil man zur Toilette muss. Da muss man das wirklich in Frage stellen, ob diese Diagnose dann auch immer richtig ist. Also häufiger, wässriger Durchfall ist nicht normal. Blutbeimengungen sind nicht normal und Blutbeimengungen sollten dazu führen, dass man umgehend einen Arzt aufsucht. Das sind Warnzeichen. Und das ist total wichtig. Und es ist auch nicht normal, wenn man das Gefühl hat, das sind kleine Kügelchen wie bei den Haustieren.
Das heißt aber, der Blick in die Toilette sollte schon stattfinden, weil ich meine, also ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nur für mich sprechen, Anja, sag gerne, wie du es machst, aber es ist für mich jetzt nicht so erfreulich, jetzt dann auch immer da reinzugucken, also, aber sollte man tun, weil sonst weiß man ja gar nicht, was manchmal ist.
Ja, und wissen Sie, was ein Problem ist? Dass wir immer mehr Tiefspüler haben. Wenn Sie sich mal daran erinnern, die Toiletten früher, da hatte man ja praktisch einen Auffang, da konnte man sehen, was da landet. Und jetzt ist ein Tiefspüler, das heißt, wir gehen auf die Toilette und die Ergebnisse sehen wir nicht mehr.
Nee, und meistens auch Toilettenpapier dann drüber.
So, aber entscheidend ist, da haben Sie einen perfekten Hinweis gegeben, unser Toilettenpapier. Das ist nämlich ganz wichtig, da auch mal einen Blick drauf zu werfen. Auch wenn Sie denken, es gibt erfreulichere Dinge in Ihrem Leben, aber es ist wichtig für Ihre Darmgesundheit. Nehmen Sie das Toilettenpapier und gucken Sie einmal drauf. Haben Sie das Gefühl, die Farbe ist komisch? Unser Stuhlgang kann auch einen Hinweis darauf geben, wenn es zum Beispiel sehr, sehr entfärbt ist, dass vielleicht was mit der Galle nicht stimmt. Oder wenn Sie Blut haben und Sie merken, oh Gott, nee, das ist irgendwie mit Blut durchmischt. Kann es vielleicht sein, dass Sie im Darm ein Polypen haben, eine Entzündung? Vielleicht aber auch ein Warnzeichen ist, dass irgendwie eine Tumorerkrankung im Darm vorliegt. Oder man hat vielleicht auf dem Papier noch irgendwie so Tropfen, dass man denkt, das ist jetzt nicht im Stuhl, aber obendrauf. Dann kann es ein Zeichen für zum Beispiel Blutung durch Hämorrhoiden sein. Die sind nicht lebensgefährlich, aber unangenehm. Da kann man auch was gegen machen. Und Schleimbeimengungen können auch ein Zeichen für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung sein. Also scheuen Sie sich nicht, gucken Sie sich Ihr Papier mal an. Sie müssen es nicht jeden Tag tun, aber ich empfehle immer einmal einen Blick darauf zu werfen, eben zu gucken. Oder schwarzer, es gibt manchmal, das ist ganz wichtig, das finde ich auch immer gut, dass man das sich einmal vor Augen führt. Man spricht in der Medizin von Teerstuhl, das klingt auch sehr unromantisch, aber das ist so ein bisschen schwarz. Es kann manchmal auch eine Konsistenz haben, die komisch ist. Und das kann Zeichen davon sein, dass ich vielleicht zum Beispiel ein Magengeschwür habe, was geblutet hat. Und deswegen, also dadurch, dass wir die Tiefspüle haben, hat man nicht mehr den besten Blick darauf, aber geben Sie Ihrem Toilettenpapier die Chance.
Das ist eine schöne Message, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt beim Reizdarm. Das ist ja sowas, da gibt es ja eigentlich keine wirkliche Diagnose für. Und trotzdem scheint es ja sehr viele Menschen zu betreffen. Jetzt erstmal, bevor wir da näher drauf eingehen, ist das jetzt ein Symptom? Ist es eine Erkrankung? Ist es eine Begleiterscheinung? Wie würden Sie Reizdarmsyndrom vielleicht erklären oder einteilen?
Ja, es ist im Grunde eine Ausschlussdiagnostik. Also man weiß, es gibt verschiedene Kriterien, wie man einen Reizdarm einteilt oder wann man festlegt, dass es ein Reizdarm sein könnte. Und da sind entscheidende Dinge dabei. Also man sagt, dass es länger als 3 Monate besteht und das sind chronische Bauchschmerzen. Also zum Beispiel Blähungen, Völlegefühl, es kann auch Durchfall sein. Manche Menschen haben aber eher eine Tendenz zu der Verstopfung. Aber wichtig ist, dass es auch Stuhlgangsveränderungen gibt, dass man merkt, da stimmt irgendetwas nicht, dass diese Beschwerden die Lebensqualität auch einschränken. Und ich meine, das kann sich jeder von uns vorstellen. Aber entscheidend ist, und das ist was, worauf ich immer wieder auch hinweise, dass alle anderen Dinge ausgeschlossen worden sind. Und da zählt meines Erachtens nicht nur die Magen- und Darmspiegelung zu. Und deswegen ist es so, ja, es gibt den Reizdarm und ich will das auch nicht wegdiskutieren, aber man muss halt überlegen, wenn man wirklich sagt, jemand hat einen Reizdarm und man hat wirklich alles ausgeschlossen, ist das eine sehr, sehr umfangreiche Diagnostik.
Das heißt, wenn ich typische Symptome habe, oder was, die Frage ist jetzt mal, was sind typische Symptome?
Also es kann Durchfall sein, es können Blähungen sein, manche Menschen haben krampfartige Schmerzen und merken, dass es dann schon Veränderungen gibt dieser Schmerzqualität, wenn sie zur Toilette gegangen sind. Und dass sie halt, wie gesagt, länger anhalten. Also es ist nicht dieses, ich hatte eine Magen-Darm-Grippe und jetzt habe ich irgendwie eine längere Zeit bis zur Rekonvaleszenz, bis ich mich gut fühle, sondern wirklich, es haut länger an. Und man merkt, dass es meine Lebensqualität einschränkt, dass ich sage, okay, nee, ich kann jetzt heute Abend nicht zu der Verabredung oder so gehen, weil ich weder meinen Bauch merke und das Gefühl habe, ich muss dann sehr oft zur Toilette oder ich möchte nicht in öffentlichen Räumen zur Toilette gehen. Das sind oft so Dinge, die mir die Patienten erzählen.
Behandelbar ist es das Reizdarmsyndrom? Also wenn man gewisser Werbung glauben darf, dann muss man ja nur 1 oder 2 Tabletten täglich einwerfen und dann ist das Problem erledigt. Ist das so leicht?
Nee, finde ich nicht. Ich finde gerade das Reizdarmsyndrom stellt uns vor große Herausforderungen. Auch diagnostisch, weil ich halt wirklich finde, wenn man sagt, das ist ein Reizdarmsyndrom, hat das extrem viele Bestandteile. Also zum einen muss man den Patienten auch sagen, weil es oft auch gesagt wird, das ist alles psychisch. Und das ist Quatsch. Also das ist natürlich ein Symptom und man muss einfach sagen, dass man dann aufgrund des Ausschlusses von vielen anderen Erkrankungen sagen muss, ja, sie haben diese Symptome, die zum Reizdarmsyndrom passen. Und nach den jetzigen Untersuchungen und nach den jetzigen medizinischen Möglichkeiten gibt es das. Aber die Behandlung ist sehr komplex, weil man das symptomorientiert macht. Es gibt leider immer noch nicht das Mittel, um das Reizdarmsyndrom zu heilen. Man kann dann gucken, was ist das führende Symptom und geht danach. Aber es ist immer symptomorientiert. Man kann dann versuchen, den Menschen zu sagen, versuchen sie sich gesund zusätzlich zu ernähren etc. Aber es gibt nicht die ein, zwei Tabletten. Leider nicht. Ich würde mich freuen, wenn das so wäre.
Ich glaube, viele würden sich darüber freuen. Ist es denn, also Sie haben das gerade schon angesprochen mit der Psyche und irgendwie, wenn man Reizdarm hört, denkt man auch viel, das ist einfach jemand, der hat einen Stressdarm. Also der, wenn der gestresst ist, dann kriegt der Darmprobleme. Also wie ist das denn da einzuteilen beim Reizdarm? Ist es wirklich hauptsächlich psychisch ausgelöst, wenn man jetzt, sage ich mal, die Ausschlussdiagnose Reizdarm gestellt hat? Oder ist es vielleicht auch ein überempfindlicher Darm, der da auch auf gewisse Sachen wie bestimmte Lebensmittel vielleicht besonders reagiert, ohne dass es direkt eine Intoleranz ist?
Das Zweite.
Okay.
Also nein, es ist wirklich so, dass natürlich unsere Psyche, was ich ja gerade auch zu Beginn gesagt habe, einen Einfluss darauf hat. Keine Frage. Und wenn man schon weiß, dass man bei Stress mit zum Beispiel Durchfall bekommt, ist man natürlich gewappnet und merkt das. Und das hängt auch zusammen. Ich habe ja gerade von der Darm-Hirn-Achse gesprochen. Das hängt zusammen. Das versteht unser Körper schon. Aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ich habe so viel Stress und das löst meinen Reizdarm aus. Nein. Und das finde ich auch wichtig, dass man das einmal sagt. Und es gibt ja auch unterschiedliche Intensitäten des Reizdarms. Manche Menschen haben einen ganz leichten Reizdarm, der schränkt die schon ein, aber es hat jetzt keine übermäßigen Folgen für ihr Leben oder für ihre Lebensqualität. Aber es kann auch sein, dass man so starke Symptome hat, so oft Bauchschmerzen, Krämpfe, Durchfälle, dass man wirklich eigentlich nicht das Haus verlassen möchte. Das ist dramatisch.
Ja. Gibt es eigentlich Erkenntnisse dazu, wie viele Menschen davon betroffen sind?
Ich glaube, die Dunkelziffer ist relativ groß. Gleichzeitig glaube ich eher, dass weniger vom Reizdarm betroffen sind, sondern dass oft vielleicht auch die Diagnose, dass vielleicht noch ein paar Dinge im Dunkeln sind, die man nicht richtig hat ausschließen können oder die vielleicht noch im Raume stehen.
Es kann ja auch ein bisschen daran liegen, dass ich das möglicherweise nicht so richtig gerne offen besprechen möchte mit meiner Ärztin oder meinem Arzt, beziehungsweise dass der oder die vielleicht da nicht so gerne mit mir drüber reden. Wie ist da der Erfahrungswert? Kommen auch Menschen zu Ihnen, die da eigentlich vorher noch nicht mit jemandem drüber gesprochen haben?
Ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, dass es mit Scham auf jeden Fall behaftet ist. Es tut mir total leid, weil ich das so schlimm finde, dass so viele Menschen lange Zeit brauchen, bis sie jemanden finden, der ihnen dazuhört. Und ich meine, wir reden ja auch ganz offen darüber. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber leider ist das ein großes Problem, dass viele nicht darüber reden möchten. Dann auch natürlich, das muss man auch sagen, und da muss ich auch die Kollegen in Schutz nehmen, die Diagnostik bei Verdacht auf Reizdarm, das heißt, um zu gucken, ist es wirklich ein Reizdarm und da liegt was anderes vor, ist extremst umfangreich. Sie müssen wissen, man muss sehr, sehr oft kommen, man kommt oft in die Klinik oder in die Praxis, braucht sehr viele Untersuchungen und Tests. Und das ist teilweise zum Beispiel in einer hausärztlichen Praxis nicht möglich. Und das muss man schon so sagen. Deswegen glaube ich, ist es eine Summation von, ich rede da nicht gerne drüber, weil es schambehaftet ist und mir irgendwie auch unangenehm. Und somit weiß man auch gar nicht, was ist normal. Also das ist dieses, man denkt, es ist ja schon immer so. Mhm. Ich habe schon immer irgendwie weichen Stuhl, ich bekomme immer mal wieder Durchfall, dann ist es gar nichts Besonderes und ich muss mir keine Gedanken da machen. Und zum anderen einfach, dass es wirklich manchmal ein Zeitfaktor ist, dass man als Arzt in der Praxis oft gar nicht die Möglichkeiten hat, die ganzen Diagnostiken zu machen. Und das ist wirklich ein Termin, wenn die Menschen zu uns kommen, der zeitintensiv ist.
Und es ist auch tatsächlich nicht so befriedigend vielleicht, ne? Also es ist ja, ich kann nicht einfach ein MRT machen und dann weiß ich, was es ist, sondern ich muss mich auf eine echte Spurensuche eventuell begeben mit dem Risiko, dass ich vielleicht einen Hinweis habe, woran es liegen könnte, aber so ganz genau das nicht eingrenzen kann.
Ja, tatsächlich habe ich auch mal überlegt, das ist ein bisschen eine Lupe zu nehmen, die anzusetzen und wirklich einmal Schritt für Schritt zu schauen, was los ist. Und ob man auch den richtigen Weg findet. Das ist anders als bei anderen Erkrankungen. Ich gebe Ihnen total recht. Also wenn ein Arm gebrochen ist, dann kann man erfreulicherweise ein Röntgenbild machen oder eine Kernspintomographie und sieht, der Arm ist gebrochen. Und bei uns ist das so, wenn die Menschen zu uns kommen und sagen, ich habe immer mal wieder Durchfälle und eigentlich weiß ich gar nicht warum, dann geht's rund. Und das dauert wirklich sehr, sehr lange. Das ist das Problem.
Jetzt ist das Internet ja voll von Hilfen, die man da machen kann beim Reizdarm, von irgendwelchen auch Bakterien tatsächlich, die man irgendwie einnehmen soll. Ich habe schon Darmhypnose gehört, auch ein Thema.
Ich muss jetzt mal eben einhaken, Darmhypnose, klären Sie mich mal auf, klär mich auf, was ist das?
Ja, ich weiß nicht, Sie können es gleich nochmal fachlich sagen, aber ich habe das tatsächlich, also das ist, glaube ich, relativ neu noch, weiß ich gar nicht. Aber ich bin darauf auch übers Internet gestoßen und da gibt es tatsächlich sogar CDs und was weiß ich nicht alles. Da wird man quasi wie in so eine Gedankenreise geführt und versucht, sich selbst zu hypnotisieren. Also so habe ich es verstanden, aber Sie können es bestimmt noch besser erklären.
Ich hatte tatsächlich noch keinen, der eine Darmhypnose gemacht hat. Aber es gibt es ja zu anderen bezogenen Organen teilweise auch. Aber ich glaube, es geht wahrscheinlich um Stressreduktion dann in dem Fall.
Genau, ne? Also so habe ich es auch verstanden. Also das war, es gibt natürlich, man kann direkt zu jemandem gehen, der das mit einem macht. Mhm. Aber es gibt das tatsächlich auch zum Anhören als Audiobook, sage ich mal. Und also ich, wie gesagt, mein Darm und ich sind auch auf Kriegsfuß, habe ich ja zu Anfang gesagt. Und ich habe es mal ausprobiert. Aber mir fällt das auch schwer, mich dann selbst so darauf einzulassen, weil ich, aber ich bin auch niemand, der so diese Gedankenreisen so gut machen kann, weil ich gedanklich nicht so gut abschalten kann. Aber tatsächlich sollte man sich dann vorstellen, irgendwie man ist wie eine Weide und alles im Bauch ist auch so fließend und es ist alles entspannt. Und also das, ich fand es zumindest nicht unangenehm. Ich fand schon, dass es helfen kann. Ich meine, man tut sich damit ja auch keinen Schaden zuführen irgendwie. Aber da gibt es ja wirklich beim Reizdarmsyndrom unendlich viel, was einem geraten wird. Foodmap-Diät, auch zum Beispiel eine Sache. Gibt es da was, wo Sie sagen, das würden Sie Betroffenen eher empfehlen oder das mal auszuprobieren? Was sind da so die Tipps, die man vielleicht jemand geben kann, der mit dem Syndrom oder meint, er hat das Syndrom?
Also, was total entscheidend ist, dass wir erst die Diagnostik gemacht haben müssen. Das ist schon entscheidend. Also bevor ich vor allen Dingen nicht die Diagnostik gemacht habe, finde ich es immer schwierig, eine Behandlungsempfehlung zu geben. Aber wir sagen jetzt mal, wir haben den Fall, wir haben die ganze Diagnostik abgeschlossen.
Ja.
Und wir wissen jetzt alles andere, was wir gemacht haben. Wir waren wirklich gründlich, hat keine pathologischen Befunde gezeigt. Also wir haben keine anderen Ursachen für diese Symptome. Dann ist es schon so, dass man versucht zum Beispiel zu gucken, gibt es Nahrungsmittel, wo man das Gefühl hat, die tun mir nicht unbedingt gut. Also dann würde ich schon immer jemandem versuchen, unverarbeitete Lebensmittel zu empfehlen. Bei dieser Foodmap-Ernährung geht es darum, das ist auch keine Therapie, das ist nur Symptomkontrolle und das ist auch nur ein passagierer Schritt. Also das ist keine dauerhafte Option, die ich jemandem empfehlen würde. Aber da geht es darum, verschiedene Bestandteile in den Nahrungsmitteln wegzulassen, die vielleicht zum Beispiel zu Blähungen führen könnten oder zu Verstopfung oder zu Durchfall. Das ist keine Darmsanierung im Sinne, wie man das sich anderweitig vorstellt oder schon mal gehört hat, sondern es geht wirklich nur darum, blähende Lebensmittel herauszustreichen oder Lebensmittel, die vielleicht Verstopfung oder Durchfall auslösen könnten. Man macht das wirklich nicht langfristig und würde dann peu à peu wieder Lebensmittel hineinbringen, die diese Saccharide, also diese verzweigten Kohlenhydratbestandteile behalten, beinhalten unter anderem, um dann zu gucken, wie vertrage ich was. Das ist aber nur eine von vielen Optionen. Also man zum Beispiel, wenn jemand permanent unter Durchfall leidet, dann macht es auch Sinn, wenn man merkt, das ist tatsächlich das führende Problem, den Durchfall anzugreifen beziehungsweise zu behandeln gezielt. Auch bei Blähungen gibt es dann verschiedene Varianten. Es gibt dann immer, das hört man sehr viel, Prä- oder Probiotika. Das ist auch immer in aller Munde und das ist auch tatsächlich recht schlau, was man damit bezwecken kann. Aber auch da ist es entscheidend, sich einmal gut beraten zu lassen. Also es ist nicht so, dass ich Ihnen jetzt sagen könnte, gehen Sie bitte in die Apotheke und lassen Sie sich zu den Probiotikern behandeln, also beraten. Also das bedeutet, Sie würden dann lebende Bakterienstämme zu sich nehmen, die dann Ihren Darm therapieren sollen. Aber entscheidend ist dahinter, nicht jeder Stamm ist für jeden Patienten gleich gut. Also es kann sein, dass für uns drei ein anderes Medikament oder ein anderer Bakterienstamm wichtig wäre. Das ist das Entscheidende. Dann gibt es diese Präbiotika. Das kennt man vielleicht, das ist so ein bisschen Futter für unsere Bakterien. Dann würde man zum Beispiel sagen, was hilft? Ich glaube, Sauerkraut kennt jeder. Aber was gerade auch tatsächlich sehr im Kommen ist, ist Kimchi. Das kennt man bestimmt.
Ja.
Und das sind alles Bestandteile, die sind fermentiert etc. Und das ist auch Futter für unseren Körper etc. Und es ist wirklich entscheidend, einmal vorsichtig zu gucken, was ist mein führendes Symptom? Um dann individuell zu schauen. Also es gibt auch sowas wie Pfefferminzöle, die manchen Menschen helfen, aber man muss wirklich gucken, was ist das Symptom. Und das ist das Problem beim Reizdarm. Nicht jeder hat Durchfall, nicht jeder hat Blähung, nicht jeder hat Verstopfung.
Es gibt nicht die eine Lösung leider. Letzte Frage zum Reizdarm. Gibt es denn da schon, was die Ursachenforschung angeht, irgendwelche Studien zu, wo man weiß, diese Menschen sind eher oder kriegen eher einen Reizdarm als andere, weil XY?
Ja, wir sehen, dass es schon gehäuft bei Frauen auftaucht im Vergleich zu Männern, aber ich sehe auch immer wieder Männer, die das bekommen. Ich glaube, das muss man sagen. Und ja, es gibt verschiedene Studien, aber noch nicht so konklusiv, dass man jetzt befriedigende Erkenntnisse dazu ziehen könnte.
Halten wir fest, Reizdarm, sehr unbefriedigendes Thema.
Aber wir haben ja jetzt schon mal über die Rolle von Präbiotikern, Probiotikern geredet. Da sind wir ja im großen Bereich der Ernährung und möglicherweise der Unverträglichkeiten, die auch sehr individuell sein können oder sogar Allergien. Was genau ist, um das zu unterscheiden, der Unterschied zwischen einer Nahrungsmittelunverträglichkeit und einer Allergie, die ich habe?
Die Symptome tatsächlich und das, was es auslöst oder was passiert im Körper. Bei einer Unverträglichkeit ist es so, dass ich ein Nahrungsmittel zu mir nehme, was vielleicht dazu führt, dass ich Durchfall bekomme oder Blähungen oder auch Verstopfung. Und bei einer Allergie ist es so, dass man zum Beispiel Luftnot bekommen kann, Hautausschlag. Das kann also bis hin zu einer lebensbedrohlichen Situation führen. Ich finde, das beste Beispiel da ist eine Nussallergie. Ich finde, da kennt man immer sehr viele, die eine Nussallergie haben, die zu einem wirklich lebensbedrohlichen Zustand führen kann. Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit macht das erfreulicherweise nicht. Nichtsdestotrotz ist es für denjenigen, den es betrifft, quälend.
Ja, aber für die Darmgesundheit relevant wäre jetzt eher die Unverträglichkeit, oder?
Ja, im Grunde schon. Weil diese Allergie tatsächlich ist ja oft passagier, nur kurzfristig. Und wenn man weiß, man hat eine Allergie gegen Lebensmittel XY, wird das ja komplett aus der Ernährung gestrichen.
Genau, Sie haben mich ja kürzlich eingeladen. Für mich ist es totales Neuland. Ich bin da völlig unbeleckt, möchte ich fast sagen.
Sei froh, ist ja eigentlich schön.
Genau. Ja, grundsätzlich ja. Und frage mich jetzt, was mir an diesen 3 Tagen da bevorsteht. Das sind Atemtests. Das ist auch schon alles, was ich weiß. Aber Sie können mich sicherlich einführen in die Thematik.
Also es geht darum, dass wir wissen, dass wir häufig Unverträglichkeiten sehen, hier vor allen Dingen bei uns, gegen also Laktose, den Milchzucker, das ist eines der häufigsten Probleme. Dann die Fructose-Malabsorption, dass wir Fructose nicht richtig aufnehmen können, und die Sorbitintoleranz. Und das sind diese Tests, die ich Ihnen empfohlen habe, die man bei uns wirklich gut durchführen kann. Und das bedeutet, Sie kommen an 3 unterschiedlichen Tagen, das muss nicht aufeinanderfolgend sein, nüchtern zu uns und bekommen dann die Lösung mit dem entsprechenden Stoff, also Laktose, Fructose oder Sorbit. Und dann wird Ihre Ausatemluft gemessen, denn wir wissen, dass irgendwann Ihre Darmbakterien, wenn sie denn Kontakt zu dem Stoff haben, Wasserstoff produzieren, und der wird dann über die Ausatemluft ausgeschieden. Das hängt tatsächlich alles zusammen. Unser Körper ist wirklich ein Wunderwerk. Und dann kann man in der Ausatemluft messen, ob das pathologisch hoch ist. Und das kann ein Indiz dafür sein, ob Sie mit diesem Lebensmittel eigentlich keinen Kontakt haben sollten. Und es ist so, dass das über 3 Stunden tatsächlich geht. Warum ist das so? Die Magen-Darm-Passage ist so lange. Man sagt etwa, bis die Lebensmittel aus dem Dünndarm raus sind, also bei uns allen, ist es etwa 90 Minuten plus minus eine Viertelstunde. Und deswegen ist es so wichtig, so einen langen Zeitraum zu machen. Das heißt, Sie müssen immer viel Zeit mitbringen, aber dann können wir eine Aussage dazu geben.
Angenommen, da würde jetzt rauskommen, ich wäre laktoseintolerant, jetzt nur mal angenommen, das haben ja ganz schön viele, ne?
Ja, das ist eine der häufigsten Dinge, die wir sehen. Im Grunde ist es so, den Milchzucker sollten wir spalten, während wir, ich sag mal, sehr, sehr jung und sehr klein gewesen sind. Und es ist gar nicht so, dass das in unserer Nahrung ja drin ist. Das ist ein verarbeitetes Lebensmittel, und wir haben ja vorhin von der Evolution mit dem Tiger gesprochen. Eigentlich ist es ja verarbeitet und nicht etwas, was man immer schon von Millionen von Jahren an in unserer Ernährung gesehen hat, genau.
Das heißt, Laktoseintoleranz steigt, die Gefahr, dass ich das bekomme, mit dem Alter, ist das so?
Ne, wir sehen es halt gar nicht so selten, weil man früher als Kind das einfach brauchte, als Baby, als Säugling. Und eigentlich später ist die Milch nicht unbedingt ein Bestandteil gewesen. Deswegen muss man es aber gar nicht meiden, ganz im Gegenteil. Ich bin ein großer Verfechter davon, auch Milchprodukte aufgrund von vielen anderen Dingen zu essen. Aber genau, wir sehen gar nicht selten eine Laktoseintoleranz. Was da aber ganz schön ist, das muss man sagen, im Vergleich zu den anderen Intoleranzen. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, extrem viele Lebensmittel trotzdem zu essen. Also man würde mal denken, ich darf kein Käse essen. Viele Käsesorten, zum Beispiel Leerdammer, sind von Natur aus laktosefrei. Also es ist eher etwas, was wir im Quark, Joghurt, Milch, Butter, natürlich Sahne, Creme Fraiche etc. finden. Gibt es auch immer ein laktosefrei, aber da kann man auch, wenn man zum Beispiel eingeladen ist, auf Laktasetabletten zurückgreifen. Die kriegt man sogar rezeptfrei im Drogeriemarkt, und dann kann man eigentlich ganz sorgenfrei, ohne Durchfälle zu haben, das Essen bei Freunden genießen.
Aber das wäre tatsächlich meine Frage. Also angenommen, da kommt jetzt was raus und ich habe irgendeine Unverträglichkeit. Heißt das dann für mich, ich muss mich jetzt wirklich sklavisch dran halten, dieses Lebensmittel zu meiden? Oder heißt das, ich habe ab und zu mal irgendwie frei und darf es trotzdem machen und das sieht ja keiner?
Wenn wir jetzt diese 3 Nahrungsmittelunverträglichkeiten meinen, das ist wichtig, dass ich jetzt nicht die Zöliakie mit da reinnehme, weil das muss man differenzieren. Ja, das ist schon möglich. Also man empfiehlt zum Beispiel bei der Laktoseintoleranz, Laktose zu meiden. Und wenn man jetzt unterwegs ist, dann muss man sich die Laktasetabletten mitnehmen, und dann kriegt man das wirklich sehr gut in den Griff. Es ist auch nicht bei jedem gleich also von der Ausprägung her. Es kann sein, dass wir 3 ganz unterschiedlich reagieren und es mal Tage gibt, wo wir besser damit zurechtkommen oder nicht. Was die Fructose-Malabsorption oder Sorbitintoleranz betrifft, empfiehlt man eine Zeit lang darauf zu verzichten. und dann langsam wieder das Lebensmittel in die Ernährung einzuführen und zu gucken, wie viel vertrage ich. Aber das heißt nicht, dass ich Zeit meines Lebens nicht essen darf. Man muss ein bisschen nur gucken nach einer Karenzzeit, das ist etwa so immer 8 Wochen. Bei der Sorbit-Intoleranz zum Beispiel, wie viel vertrage ich und wann komme ich Symptome. Aber nein, es ist nicht so, dass wenn sie dann einmal zu Sorbit greifen, dass sie sich damit irgendwie einen Schaden zufügen. Was auch bei den Intoleranzen wichtig ist, die sind nicht so, dass sie deswegen eine geringere Lebenserwartung haben oder lebenslimitierend sind. Das ist unangenehm und auf jeden Fall würde ich das immer jedem empfehlen, abklären zu lassen, aber es ist jetzt nicht per se lebensbedrohlich.
Genau, da kommt es dann am Ende, glaube ich, auf den Leidensdruck an, den man selbst verspürt, oder?
Also schon, aber ich sage Ihnen wirklich, wenn ich bedenke, wie viel Sorbit-Intoleranzen wir diagnostizieren, bin ich wirklich also erschrocken. Damit hätte ich nie gerechnet und es wird häufig diagnostiziert.
Sorbit ist, um das einmal kurz zu erklären, das ist auch ein Zucker oder und wo finde ich das drin? Also Fructose kann man sich, glaube ich, ein bisschen vorstellen, ist wahrscheinlich auch in mehr drin, als man denkt, aber Obst natürlich, Laktose haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, ist auch, glaube ich, jedem klar, aber Sorbit, das kennt, glaube ich, kaum jemand. Was ist das denn?
Ja, aber es ist tatsächlich auch ein Zuckeralkohol, der auch in natürlichen Lebensmitteln vorkommt, also zum Beispiel auch in Äpfeln. Und da wundert man sich oft. Also man sagt, dass alte Äpfelsorten einen geringeren Sorbitanteil haben, aber die kriegt man in handelsüblichen Supermärkten oft gar nicht. Also Sorbit gibt es auch natürlich vorkommt, aber auch in künstlichen Zuckern. Und das ist immer ganz wichtig. Also das heißt, es kann sein, dass ich den in Kaugummis habe, in Fertigprodukten. Leider Gottes ist das manchmal in E's verschleiert. Also wenn wir das E420 sehen, dann kann es sein, dass man vielleicht ein Brot gekauft hat und da ist Sorbit drin, weil diese Zuckeralkohole auch andere Bestandteile haben. Also die werden oft angewendet, ohne dass man das mitbekommt. Das ist ein bisschen die Krux.
Ganz schwer zu identifizieren. Und ist es denn so bei einer Unverträglichkeit, die wir jetzt gerade angesprochen haben, hat man die von Geburt an oder kann man die auch quasi selber sich dann, ich sage mal, antrainieren, weil man zu viel Milchprodukte isst beispielsweise?
Ja, bei der Laktoseintoleranz kann schon sein, dass man eine natürliche Schwelle hat, die man verträgt, die man dann nicht mehr verträgt. Man geht aber bei Fructose und Sorbit davon aus, dass es schon mit unserer Ernährung zusammenhängt. Dass man da oft mit Kontakt hatte, dass man zu viel Fructose zu sich nimmt und mehr als unsere Transporter im Darm eigentlich verstoffwechseln können.
Jetzt haben wir die 3 Intoleranzen angesprochen, mit denen man, ich würde mal sagen, okay leben kann, wenn man möchte. Glutenintoleranz, Zöliakie haben wir am Anfang auch schon gehabt. Das ist ja nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Wie genau ist denn da die Ausprägung und was sind die Symptome bei einer Glutenintoleranz?
Ja, also bei der Zöliakie, was ja eine Autoimmunerkrankung ist und die besteht lebenslang, ist es tatsächlich das Problem, was die Diagnostik betrifft, weil die Symptome, die gezeigt werden, so unterschiedlich sind. Also es gibt die klassischen Patienten, die Durchfälle haben, Übelkeit, Erbrechen oder aber auch Verstopfung, also auf den Bauch bezogene Beschwerden, dann denken wir Ärzte häufig daran. Aber es gibt auch Dinge, die man vielleicht gar nicht so in Betracht zieht. Erhöhte Leberwerte können zum Beispiel auch bei einer Zöliakie vorkommen. Und manchmal hat man erhöhte Leberwerte und macht dann irgendwann in der Umfelddiagnostik auch nochmal die Zöliakie-Antikörper mit oder sieht das. Wir haben Menschen mit einer Osteoporose, die eine Zöliakie haben. Man geht auch davon aus, dass manche Menschen mit psychischen Erkrankungen, dass das also auch beeinflusst. Ich habe ja gerade die Darm-Hirn-Achse erwähnt, das hängt wirklich zusammen. Wir sehen aber auch Schilddrüsenerkrankungen, zum Beispiel bei der Hashimoto-Thyreoiditis. Das ist eine Schilddrüsenerkrankung, die auch autoimmunbedingt ist. Auch da kommt gehäuft eine Zöliakie vor. Und auch bei Typ-1-Diabetikern, also das ist ja der Diabetes des jungen Lebensalters zumeist. Ich sage das jetzt mal ein bisschen abgeschwächt. Und da weiß man, dass etwa 10% aller Menschen mit einem Typ-1-Diabetes auch gleichzeitig eine Zöliakie haben. Und ich finde, 10% ist eine sehr hohe Zahl. Und was ich dramatisch finde, manchmal wird eine Zöliakie, also manche Menschen kommen zu mir zum Beispiel zur Diagnostik, weil ein Verwandter eine Zöliakie hat und wissen, es kommt familiär gehäuft vor. Zum Beispiel kann es sein, dass das Kind eine Zöliakie hat und dann lassen sich die Eltern und Geschwister testen. Und dann erzählen die Eltern zum Beispiel die Mutter von gehäuften Fehlgeburten. Und wir wissen, dass Fehlgeburten bei einer Zöliakie häufiger auftreten können. Und das ist so ein bisschen das Schwierige in der Diagnostik. Man sagt immer, die Zöliakie ist ein Chamäleon, weil diese unterschiedliche Farben annimmt, wie das Chamäleon, also unterschiedliche Symptome. Und das macht das extrem schwer und deswegen wird so oft übersehen. Man sagt, für jeden, den wir diagnostizieren, werden so 2 bis 3 oft nicht gesehen.
Das heißt, es gibt auch Menschen, die in relativ hohem Alter zu Ihnen kommen und dann wird das erst diagnostiziert?
Leider schon. Ich habe mal von einem Fall auch, also es gibt auch Fallbeschreibungen zum Beispiel, dass man das bei Menschen wirklich im Rentenalter erst sieht und dann durch solche Gangunsicherheiten etc. dann festgestellt worden ist und dann ganz langsam es aufdröselt über, ach ja, eigentlich hatte ich ja immer, das war ja schon immer so, dass ich weichen Stuhlgang hatte etc. Dann kommt dieses, was wir gerade ansprachen, das war ja immer schon so. Und dann hat man vielleicht dem gar nicht so viel Schwere beigemessen und hat sich deswegen zum Arzt begeben. Ja, leider schon.
Und wie diagnostiziere ich dann die Zöliakie? Über Atemtests geht es ja wahrscheinlich nicht.
Nee, leider nicht. Das ist ein bisschen abhängig vom Altern. Bei Kindern reicht es aus, wenn man in der Blutuntersuchung sieht, dass die Zöliakie-spezifischen Antikörper 10-fach über der Norm sind. Also man hat ja in jedem Labor einen Referenzwert. Und wenn der für das entsprechende Labor 10-mal so hoch ist wie normal, dann ist die Zöliakie gesichert. Bei Erwachsenen weiß man aus aktuellen Studien, dass es auch passend ist, aber das ist noch nicht der aktuellen Leitlinie entsprechend. Da würde man eine Blutuntersuchung machen und Proben aus dem Zwölffingerdarm entnehmen. Das geht aber nur mit einer Magenspiegelung. Und da guckt man dann, nimmt man 6 Proben, die guckt man unter Mikroskop an. Und dann in Zusammenschau mit diesen beiden Befunden kann man die Diagnose der Zöliakie stellen. Da gibt es aber gerade ganz spannend eine Studie aus Australien, wo man gesehen hat, dass man jetzt auch mit einer nur geringen Aufnahme von Gluten, das ist nämlich immer ein Riesenthema, ich muss sehr viel Gluten essen, um diese Diagnostik nach den heutigen zur Verfügung stehenden Mitteln zu machen, überhaupt wirklich ausschließen kann oder diagnostizieren kann. Jetzt gibt es gerade eine Studie, wo ein Test etabliert worden ist in Australien, wie gesagt, der noch nicht hier zur Verfügung steht. Da rechnen wir erst, wenn es schlecht läuft, in 2 Jahren mit, wo man auch nicht jetzt sehr viel Gluten essen muss, um sicher zu sein, habe ich eine Zöliakie oder nicht. Also da passiert wahnsinnig viel gerade.
Der Schlüssel zu einer Ernährung, die eben die Zöliakie dann in Schach hält, ist eben glutenfrei zu essen. Ne?
Mhm.
Wäre das für alle Menschen eigentlich eine Idee zu sagen, machen wir nicht mehr, wir nehmen kein Gluten mehr zu uns, weil dann habe ich das ausgeschlossen?
Nein, auf keinen Fall. Also genau aufgrund der anderen Erkrankungen, der gesunden Komorbiditäten, die dazukommen können, ist es extrem wichtig zu wissen, ob man eine Zöliakie hat oder nicht, weil man immer wieder ein Augenmerk darauf halten muss, was macht die Schilddrüse etc. Also deswegen nein, man sollte nicht einfach jetzt sagen, ich ernähre mich mal glutenfrei. Vor allen Dingen muss man auch wissen, dass die anderen Lebensmittel, die Gluten haben, zum Beispiel Hafer, ist eine extrem wertvolle Ballaststoffquelle, Eisen. Es ist so viel im Hafer enthalten und wenn ich darauf verzichten würde, um Gluten aus meiner Ernährung wegzulassen, das sollte man nicht tun. Also ich empfehle niemandem einfach zu sagen, ich lasse das Gluten aus meiner Ernährung weg. Dafür ist das, sind die Lebensmittel, die Gluten enthalten, wirklich zu gut für uns.
Wir könnten wahrscheinlich stundenlang über Reizdarm und Intoleranzen sprechen. Da gibt es ja wirklich so viel zu. Jetzt müssen wir leider nochmal auf ein doch noch etwas kritischeres Thema als auch die Zöliakie kommen, nämlich Darmkrebs, auch ein großes Thema. Ab wann sollte ich denn, wenn ich all diese Beschwerden vielleicht habe, die wir gerade schon aufgezählt haben, doch mal vielleicht zum Arzt gehen und das ärztlich abklären lassen, ob das nicht vielleicht doch auch Tumor sein kann?
Also es gibt ein paar Faktoren, die man auf jeden Fall in Betracht ziehen sollte. Wenn Sie zum Beispiel jemanden in der Familie haben, der Darmkrebs gehabt hat oder in jungen Jahren an Darmkrebs gestorben ist, sollte es auf jeden Fall immer dazu führen, dass Sie frühzeitig zu einem Arzt gehen und das sagen. Wenn Sie Blut im Stuhl haben und wenn Sie zum Beispiel Durchfälle haben, die sich vielleicht auch nicht erklären können, Schleimbemengung oder irgendwas. Also klassischer Darmkrebs ist oft mit Blut einhergehend, aber es muss nicht sein. Also wenn Sie in der Familie jemanden haben, der das hatte, oder wenn Sie Blutermengung haben, sofort. Es ist so, dass jetzt die Richtlinie in Deutschland verändert worden ist, wann man eine Darmkrebsvorsorge machen sollte. Und zwar ist es so, dass man jetzt sagt, jeder, egal ob männlich oder weiblich, das war bis zum April nämlich anders, sollte mit dem 50. Lebensjahr beginnen, eine Darmkrebsvorsorge zu machen, sofern keine anderen Symptome vorliegen und dann alle 10 Jahre eine Kontrolle. Statt jetzt sagt man etwa in dieser Richtlinie bis zum 70. Lebensjahr. Und man kann aber ganz gut immer so kleine Tests machen, das heißt Hämokult, das hat man vielleicht schon mal gehört, da kann man Stuhl sammeln und dann kann man gucken, ob im Stuhl Blutbemengungen sind. Das kann mir jetzt nicht sagen, ist es ein Polyp, sind das Hämorrhoiden oder irgendwas, aber es ist praktisch wie so ein Red Flag, der sagt, okay, wir müssen aufpassen, hier ist Blut im Spiel und das kann Zeichen für ein Polyp sein. Die Abstände für so eine Darmkrebsvorsorge können auch kürzer sein, wenn zum Beispiel schon mal ein Polyp da war, den man abgetragen hat in so einer Darmspiegelung, der vielleicht hochgradige Veränderungen zeigt, dann sind die Abstände deutlich kürzer.
Ganz viele Menschen sagen, ah, Darmspiegelung, nee, will ich nicht so richtig und umgehe ich lieber. Also ist ja, ne, Vorsorge, wollen wir mal drüber reden, wissen wir alle, ist so eine Sache, gerade in Deutschland. Sagen Sie mal 3 Argumente, warum das Humbug ist und warum auf jeden Fall jeder ab 50 zur Darmspiegelung gehen sollte.
Also zum einen ist es überhaupt nicht schlimm und wir Ärzte, die die Darmspiegelung durchführen, haben das alle vor uns oder hinter uns oder befinden uns in der gleichen Situation. Es ist nichts Außergewöhnliches. Es ist wirklich eine exzellente Vorsorge, denn durch das frühzeitige Entfernen von Polypen können wir das Entstehen von Darmkrebs verhindern und das ist so wichtig. Und gleichzeitig muss man sagen, es betrifft, wenn man jetzt ganz großzügig rechnet und die Vorbereitung inkludiert, 2 Tage meines Lebens und ich kann damit mein Leben wirklich massiv verlängern und retten. Und das sind wirklich für mich 3 Hauptargumente. Niemand sollte sich da schämen, hinzugehen. Und es ist wirklich gut möglich bitte machen.
Wie kann ich denn dafür sorgen, dass mein Darm vielleicht lang oder so lang wie möglich gesund bleibt? Oder was sind vielleicht auch Risikofaktoren, dass es dann vielleicht eher zu Darmkrebs führen könnte?
Ein paar klassische Dinge, die wir auch erwartet haben. Rauchen ist tatsächlich schädlich. Auch übermäßiger Alkoholkonsum kann das Darmkrebsrisiko erhöhen. Und was aber tatsächlich positiv ist, wenn wir versuchen, Obst und Gemüse reich zu essen. Ballaststoffreich ist auch protektiv. Und man weiß, dass nicht zu oft verarbeitetes Fleisch zu essen oder ein geringer Fleischkonsum einen positiven Einfluss darauf hat. Das sind Dinge, die wir praktisch selber auch machen können. Man geht auch davon aus, dass körperliche Betätigung positiven Einfluss darauf hat. Aber was man auf jeden Fall weiß, wie gesagt, die Ernährung ist entscheidend. Und auch möglichst auf Alkohol und Rauchen zu verzichten oder in reduziertem Maße.
Aber da ist ja eigentlich auch eine positive Botschaft drin. Denn wir alle ernähren uns, glaube ich, heute gesünder, als das möglicherweise vor 50 Jahren der Fall war. Wir haben viel mehr Aufmerksamkeit darauf, was esse ich, was hat das für Auswirkungen im Körper. Das heißt ja vielleicht, dass es in Zukunft weniger Darmkrebs geben könnte?
Ja, das hoffe ich schon. Ich glaube, dass die Vorsorge wirklich dazu führen würde, das Auftreten von Darmkrebs zu reduzieren. Aber natürlich auch, ja, wir ernähren uns alle besser, weil wir die Nahrungsmittel zur Verfügung haben. Aber tatsächlich tun das ja nicht leider alle, was ich total verständlich finde. Wie gesagt, es ist auch gar nicht schlimm, einen Burger essen zu gehen. Das darf man auch. Das spricht überhaupt nichts gegen. Aber die Häufigkeit ist total entscheidend. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin komplett optimistisch, dass ich denke, wir kriegen den Darmkrebs in den Griff. Aber ich hoffe, dass wir durch die Vorsorge schon einen großen Beitrag dazu leisten können.
So, wir haben jetzt hier schon ganz viele Themen besprochen. Die Zeit ist auch schon so ein bisschen fortgeschritten und rennt. Wir haben ja aber so Kategorien, ne? Sie kennen das vielleicht. Mythos oder Fakt? Kurze Frage, kurze Antwort.
Mythos oder Fakt? Der Check.
Also, Ballaststoffe, haben wir heute oft gehört, sind immer gut und je mehr davon, desto besser.
Stimmt nicht. Es gibt manche Menschen, die zum Beispiel eine Erkrankung haben, wo man sagt, nein, bitte jetzt nicht, jetzt versuch dich ballaststoffärmer zu ernähren. Im Prinzip gilt das für die meisten, aber nein, in ganz seltenen Fällen leider nicht für alle.
Wenn der Bauch oft rumort, ist das ein Zeichen für eine Unverträglichkeit und zwar immer?
Nein, das ist nicht der Fall. Der kann aus verschiedenen Dingen rumoren. Vielleicht vertrage ich einfach gerade irgendwie die Paprika mit der Schale nicht so gut. Das heißt nicht immer, dass ich plötzlich eine Intoleranz gegen irgendwas habe. Vielleicht bin ich auch nur aufgeregt oder irgendetwas. Nein, das heißt nicht immer, dass eine Unverträglichkeit vorliegt.
Positiv, Joghurt mit probiotischen Kulturen reicht, aber wenn ich den viel esse, dass der Darm auf jeden Fall gesund bleibt.
Ja, wenn man sich überlegt, dass diese Lebensmittel pasteurisiert sind und wie viel Grad diese Joghurts gesehen haben, dann stelle ich mir manchmal die Frage, wie viel da noch leben soll in diesem Joghurt. Also nein, ich glaube, das ist nicht komplett ausreichend für unsere Darmgesundheit.
Eine Sache haben wir eigentlich schon beantwortet. Ich frage es trotzdem nochmal. Darmprobleme kommen immer nur vom Essen und der Stress hat damit überhaupt nichts zu tun.
Das haben wir schon beantwortet. Ja.
Sie dürfen aber nochmal sagen, nein, das stimmt.
Nein, das stimmt wirklich leider nicht.
Okay, Reizdarm ist nur Einbildung. Das hat gar nichts mit dem Körper zu tun.
Na, das ist auch totaler Quatsch.
Okay, alles, was den Darm beruhigt, kann man auch bedenkenlos in Schwangerschaft und Stillzeit essen.
Auf keinen Fall. Nicht einfach bedenkenlos alles in Schwangerschaft und Stillzeit, was den Darm beruhigt. Weil es zum Beispiel auch so ist, dass manche Lebensmittel in der Schwangerschaft zum Beispiel gar nicht gegessen werden sollten. Und nein, nicht alles bedenkenlos. Bitte sprechen Sie da mit Ihrer Gynäkologin, Ihrer Hebamme. Aber wenn Sie Fragen haben und sagen, darf ich das oder darf ich das nicht, fragen Sie lieber einmal nach. Das ist auch okay.
Letzter Mythos, oder vielleicht ist es auch gar keiner. Kamillentee oder auch Pfefferminztee beruhigt den Darm.
Ja, tatsächlich nicht ganz falsch. Also es gibt tatsächlich Bestandteile des Kamillentees oder auch des Pfefferminztees, die für den gut sind. Wir hatten ja vorhin die Footmaps, nicht zu lange ziehen lassen, bitte. Also wenn Sie Tee trinken, dann ist das gut, aber lassen Sie den nicht zu lange ziehen, weil wenn der länger zieht, kann es sein, dass da Bestandteile freigesetzt werden, die vielleicht wieder Bauchschmerzen verursachen können. 2 bis 3 Minuten ziehen lassen ist wunderbar, kann ich Ihnen nur empfehlen.
Okay, ich habe es bisher falsch gemacht, danke.
Ja, und wie wir merken, haben nicht nur Anja und ich super viele Fragen zu dem Thema gehabt, sondern auch unsere Community hat uns viel geschickt. Und das machen wir jetzt nochmal zum Abschluss, damit wir auch da vollständig natürlich alles mitnehmen.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Und zwar, wie kann man seinen Darm denn ohne den Einsatz von Chemie reinigen?
Es gibt tatsächlich die Möglichkeit zum Beispiel im Rahmen einer Darmsanierung, wie Sie dann sagten, zu versuchen, Flohsamenschalen, Leinsamen, viel Flüssigkeit, das ist keine Chemie, das quellt auf, das kann den Darm schon reinigen. Manche Menschen schwören auf Bittersalze. Es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, Rizinusöl zu machen, aber da würde ich nicht jetzt unbedingt zu raten. Also mein großer Favorit wären Flohsamenschalen, Leinsamen mit viel Wasser. Das ist ohne Chemie extrem gut verträglich und da kann man schon eine Menge mit bewirken.
Und so eine schöne Saftkur?
Also ich glaube auch, ich bin da kein großer Freund von. Ich sage Ihnen auch, warum. Sie kriegen dann ja trotzdem, also unser Blutzuckerhaushalt tanzt Samba darunter. Also es mag sicherlich funktionieren, ich habe es selber nicht angewendet, aber ich bin da kein Freund von und empfehlen würde ich es Ihnen auch nicht. Aber die Industrie wird sich freuen.
Ja, das stimmt, das glaube ich. Ist ja auch so schlimm eigentlich. Ja, ich habe es auch schon gemacht. Ich merke immer, ich habe auch schon eine Saftkur gemacht, aber hat auch nichts geholfen.
Aber es schmeckt bestimmt fantastisch. Also ich denke, es ist deutlich köstlicher als Leinsamen und Flohsamen.
Auf jeden Fall. Man fühlt sich auch so, als ob man sich super gesund ernährt. Aber ich kann auch festhalten, es hat gar nichts gebracht. Ich habe mich auch nicht gereinigt gefühlt oder so. Aber ich habe es gemacht. Also ich probiere alles einfach mal durch. Probiotika hatten wir gerade auch schon das Thema. Können die denn zu einer Gewichtsreduktion?
Ja, alleine nicht. Also wenn ich Probiotika zu mir nehme und dann alles andere so mache wie zuvor, führt das meistens zu nichts. Unterstützend ist das sicherlich sinnvoll, aber nein, alleine nein.
Und Blähungen? Wie ist das? Können Probiotika Blähungen herbeirufen?
Ja, wie ich gerade sagte, je nachdem, welchen Stamm sie dann zu sich nehmen, sollte man da schon drauf achten. Mhm.
Okay, was kann man denn bei Reizdarm für Stressreduktion nehmen? Hier gibt ja verschiedene Medikamente auf dem Markt. Gibt es da irgendwie Empfehlungen oder vielleicht auch nicht Medikamente, sondern auch was Homöopathisches oder so, was da helfen kann, wenn man gerade akut, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal einen Schub hat?
Ja, viele von den Dingern, von den Medikamenten, die Stress reduzieren sollen, sind zum einen gar nicht so frei verfügbar, muss man sagen. Und zum anderen brauchen sie eine längere Zeit, bis sie wirken. Zum Beispiel auch Johanniskraut oder Baldrian, was man nehmen kann, hilft oft nicht so rasch. Was ich total wichtig finde, sprachen gerade von Darmhypnose. Ich meine nicht die Darmhypnose, aber dass man versucht, sich wirklich zu fokussieren, guten Ausgleich zu schaffen. Schlafhygiene, also wirklich ausreichend zu schlafen, das sind Faktoren, die Stress reduzieren können und das positiv beeinflussen. Ich sage Ihnen, ich bin kein großer Freund davon, jetzt medikamentös dagegen zu wirken, weil ich glaube, dass jeder von uns, und da muss ich mich auch implizieren, an seiner Schlafhygiene, an der Stressreduktion, was tue ich für mich selber.
Psychische Gesundheit allgemein.
Psychische Gesundheit sehr gut arbeiten kann.
Sehr gut, nehmen wir so mit. Zöliakie hatten wir gerade das Thema. Ja, da hat jemand uns gefragt, ob man denn jemanden küssen kann, wenn man selber an Zöliakie leidet, der aber dann gerade Gluten gegessen hat.
Ja, spannend. Da gibt es gerade eine Studie tatsächlich zu. Das hat man getestet. Und zwar hat man geschaut, was passiert, wenn der eine Partner Salzcracker isst und sie haben dann einen Zungenkuss ausgetauscht. Man hat dann gewartet. Also da war die Variante, entweder man wartet oder man trinkt ein Glas Wasser. Und man war erstaunt, wie gut das funktionierte. Also ich würde einfach empfehlen, wenn man nach dem Essen von wenn man bei Zöliakie sich küssen möchte, vielleicht kann der Partner ein bisschen warten oder man trinkt ein Glas Wasser und dann spricht nichts dagegen.
Okay, spannend. Also, dass da auch dran geforscht wird, aber wichtiges Thema. Und auch schön, dass sich das auch Leute bei uns fragen, denn so können wir auch da helfen. Okay, welchen Zweck erfüllt denn eigentlich unser Blinddarm? Kann der denn nicht eigentlich raus? Weil ich meine, man kennt ja, bei vielen macht er eher Probleme und dann wird er auch einfach rausgenommen und es geht fröhlich weiter mit dem Leben. Warum wird er denn nicht einfach vielleicht prophylaktisch rausgenommen?
Ja, also weil es tatsächlich ein bisschen komplizierter wäre, jeden Menschen zu operieren. Aber tatsächlich ist es so, dass es im Rahmen unseres Immunsystems eine total wichtige Rolle spielt. Deswegen ist er nicht komplett irrelevant. Wir können gut ohne ihn leben, aber es ist nicht so, dass ich jetzt jedem empfehlen würde, den rauszunehmen und vor allem nicht prophylaktisch.
Gut, dann hoffe ich einfach, dass meiner noch ein bisschen durchhält. Letzte Frage, auch ein Thema, was viele Frauen oder ausschließlich Menschen mit Gebärmutter betrifft, Darmprobleme und Menstruation. Warum habe ich gerade während meiner Periode besonders viele Darmprobleme, also Blähungen, Durchfälle, Verstopfungen etc.?
Wegen unserer Hormone. Welch Wunder. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn wir die Menstruation haben, ist es ja so, dass unsere Gebärmutterschleimhaut ausgeschieden wird. Und dann gibt es die sogenannten Prostaglandine, die dazu führen, die Gebärmutterschleimhaut auszuscheiden, so unromantisch das jetzt klingt. Und das ist natürlich eine Kontraktion, also ein Zusammenziehen von Muskulatur. Und das ist leider nicht so selektiv. Und deswegen haben viele Menschen dann Bauchschmerzen, Krämpfe und auch dann eher neigen zu Durchfällen, während sie ihre Menstruationsblutung haben. Und oft ist das so, wenn das Progesteron, das ist in der zweiten Hälfte des Zykluses, abfällt, neigen viele eher zu Verstopfung und denken so, boah, mein Bauch ist doch eher gebläht, ich habe Verstopfung, so gut funktioniert das nicht. Und das ist tatsächlich auch zu erklären durch die Hormonschwankungen, also Progesteron, Prostaglandine, die haben da eine große Rolle. Und es ist total spannend, wir haben früher das immer gar nicht so immer mit in Betracht gezogen, dass es so zyklusabhängige Schwankungen gibt und erfreulicherweise ist das Augenmerk und der Fokus viel mehr darauf. Aber das ist der Grund dafür.
Perfekt, das haben wir alles beantwortet, was uns erreicht hat und ich fühle mich um einiges schlauer.
Tatsächlich. Haben wir, glaube ich, so eine Folge auch noch nicht aufgenommen, wo so viel Input war, dass irgendwie ich jetzt denke, wow, ich könnte da Stunden ehrlicherweise weitermachen.
Ja.
Aber wir haben keine Stunden Zeit.
Ich schon.
Wir laden Sie einfach nochmal ein, würde ich
genau
festhalten.
Alleine Nahrungsmittelunverträglichkeiten, oder?
Also eine Folge zum Reizdarm, eine Folge zu Gluten, eine Folge zu allem anderen. Also ja. Sie kommen noch ein paar Mal, glaube ich.
Da bin ich sicher. Aber jetzt fürs Erste. Liebe Frau Schumacher, vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Wir hoffen, wir konnten da draußen allen ein paar, viele, spannende Einblicke geben und vielleicht auch den einen oder anderen Impuls, sich jetzt mal auf den Weg zu machen, vielleicht zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen, auf jeden Fall aber dem Bauch im Alltag was Gutes zu tun. In der nächsten Folge schauen wir in einen Bereich, den viele auch gar nicht so auf dem Schirm haben, der aber natürlich auch eine zentrale Rolle in der medizinischen Gesamtversorgung spielt. Ich rede von der Apotheke. Was unterscheidet die Apotheke im Krankenhaus, wie wir sie am UKM haben, von der Apotheke um die Ecke? Wie wird dort gearbeitet, also bei uns und auch um die Ecke? Und worauf sollte man achten, wenn man Medikamente mit nach Hause nimmt? Mit unserem Leiter der UKM-Apotheke, Dr. Christoph Klaas, sprechen wir über Medikamente, Sicherheit bei der Einnahme, Lagerung und natürlich Risiko und Nebenwirkungen, Risiken im Alltag. Und wir klären außerdem, was wirklich in jeder Haus- und in jede Reiseapotheke gehört. Bis dahin abonniert gerne diesen Podcast und lasst einen Kommentar da, wie euch diese Folge mit Frau Dr. Schumacher gefallen hat. Mir jedenfalls sehr gut. Wir freuen uns immer, wenn ihr eure Fragen und Themenvorschläge unten drunter schickt und wie ihr uns am besten erreichen könnt, haben wir für euch in unseren Shownotes verlinkt. Wir sehen, hören uns wieder
im nächsten Monat und freuen uns schon drauf.
Genau.
Vielen lieben Dank für Ihre Zeit.